eHealth Podcast.
Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
Vom Hoch- und Niederrhein. Ein wunderschönes, frohes neues Jahr wünscht euch euer eHealth Podcast Team. Direkt zu Beginn des neuen Jahres sind wir wieder für euch da mit einer neuen Folge. Wir sind angekommen bei Folge 144 und wir wollen heute sprechen über das Thema Demis. Das mache ich zusammen mit Renato.
Hallo auch von mir.
Genau, wie üblich gibt es zunächst eine grobe Übersicht, wie wir über dieses Thema sprechen wollen. Auch schon mal vorab der Hinweis, wir hatten schon mal eine Folge zu diesem Thema, das war die Folge 113. Da grenzen wir uns gleich noch mal ein bisschen intensiver von ab und werden wie folgt vorgehen. Wir werden so ein bisschen den aktuellen Stand berichten. Warum ist das Demis jetzt gerade für uns aktuell, wo denn die Pandemie doch hoffentlich wieder etwas am Abklingen ist? Wir werden über die Ziele von Demis sprechen, gehen dann so ein bisschen mehr in die technische Ebene rein, werden über die Kommunikation sprechen, auch über die Datenstruktur, da insbesondere nochmal auf FHIR eingehen, ist ja immer wieder mal ein Thema hier, und werden dann gegen Abschluss ein bisschen die Roadmap skizzieren, wie geht's mit Demis weiter. Und ich mache heute so den Manuel Antrag und werde den Renato regelmäßig mit Fragen versehen und der wird uns dann nach und nach aufhellen und uns die entsprechenden Fakten nahelegen. Also Renato, starte doch mal, wie ist der aktuelle Stand zum Thema Demis? Was ist das überhaupt?
Ja, genau. Demis, wir hatten es in dem Podcast schon mal erwähnt, da geht es um die Pandemiebekämpfung, so im weitesten Sinne. Und zwar versucht man mit Demis die Kommunikation zwischen Laboren, ärztlichem Personal, den Apotheken und vor allem eben den Gesundheitsämtern irgendwie hinzubekommen. Das war ja ein großes Problem. Und jetzt, wo die Pandemie als beendet erklärt ist, kann man sich ja mal langsam wieder zurückziehen und überlegen, wie kann man das Ganze sinnvoll gestalten. Da hat es ganz viele Sachen gegeben. Und der Grund, weswegen wir uns jetzt aktuell damit beschäftigen, ist, dass eigentlich jetzt zum 01.01.2023 dieses Meldesystem mit allen Akteuren und mit allen ja sonstigen Themen an den Start gehen sollte. Das vorher war so ein bisschen Vorgeplänkel mit fokussiert auf Kommunikation zwischen Laboren und den Gesundheitsämtern und natürlich fokussiert auf SARS-CoV-2 und jetzt soll das Ganze ausgerollt werden auf die ganzen anderen Dinge, auf die wir dann aber noch im Laufe des Podcasts zu sprechen kommen.
Was ja gar nicht schlecht ist, wenn man sich an die Zeit vor Weihnachten erinnert, was da sozusagen in den verschiedenen Krankenhäusern beziehungsweise vorab in den entsprechenden Schulen und Kitas los war. Da gab es sicherlich auch die ein oder andere meldepflichtige Erkrankung, wo das Demis sicherlich schon gute Dienste hätte leisten können.
Definitiv, ja. Genau, wenn man sich das jetzt dann mal so anguckt, was im Rückblick alles so schlecht gelaufen ist während der Pandemie, das sind ja so einige Punkte, da gab es keine verlässlichen Zahlen, weswegen man ja immer so ein bisschen geschwommen hat und jeder hat sich so seine Zahlen zurechtgebogen. Die Meldungen kamen viel zu verspätet, einige kamen sogar so spät, dass sie dann aus der Wertung rausgefallen sind. Die Daten lagen in einem komischen Format vor, soweit ich weiß, sind die von den Gesundheitsämtern und vom RKI in Excel-Formaten am Anfang bereitgestellt worden und das hat sich dann auch nicht so wahnsinnig verbessert und ein großes Problem war auch das Zusammenführen von Fällen. Es konnte nicht sichergestellt werden, dass es nicht irgendwo Dubletten gibt und dann das Thema Fax. Ich will einfach nicht mehr drauf eingehen, das ist so deprimierend, aber tatsächlich wurde das ein oder andere noch über Fax übertragen. Und darauf gibt dann eben Demis die Antwort und die Ziele, die sich dann daraus aus den Problemen heraus ergeben, ist natürlich einmal, dass wir medienbruchsfrei arbeiten. Christian hatte das ja in diesem Podcast 113 mal aufskizziert, wo es da überall Medienbrüche gibt mit Ausdrucken, Faxen, Einscannen und Abtippen und so weiter. Das ist grauenvoll, wie viele Probleme und Fehler da passieren können. Und das soll jetzt eben durch Demis vermieden werden. Dadurch soll eine hohe Datenqualität entstehen, die Meldezeiten sollen sich verkürzen, es soll kein Informationsverlust mehr sein und so weiter und so weiter. Also alles Punkte, die mit der Digitalisierung Gesundheitswesen sowieso einhergehen und die wir schon das ein oder andere Mal genannt haben.
Und gerade bei der Meldung von Erkrankungen, die dann sozusagen zentral ausgewertet werden, ist natürlich Geschwindigkeit ein entscheidender Faktor. Das heißt, je komplizierter dieser Weg ist, desto länger dauert es und dementsprechend kann man weniger präventiv agieren. Je länger dauert die eigentliche Meldung und nimmt dann eben auch wertvolle Zeit, die gerade in der Pandemie natürlich entscheidend ist.
Genau, denn wir haben es ja gesehen, wenn man irgendwo eingreifen will, dann schnell und unerbittlich und hart. Und wenn man diese Daten nicht hat und dann deswegen auch nicht eingreifen kann, dann hängt man immer hinterher und telefoniert hinterher und kommt nie vor den Ball. Und das soll dieses System jetzt eben auch vermeiden. Wenn man dieses DEMIS sich jetzt im Zentrum als Kommunikationsplattform vorstellt, dann gibt es einige, die in dieses System reinschreiben und es gibt andere, die sich Informationen aus dem System rausholen. Ganz klassisch eintragen tun dort die Labore. Das haben die ja auch schon teilweise getan oder tun es jetzt eben. Und zwar geben sie zum Beispiel SARS-CoV-2-Diagnosen dort in dieses System ein. Aber es soll nicht nur jetzt PCR-Diagnostik dort einfließen, sondern auch Arztpraxen, die zum Beispiel einen positiven Schnelltest haben oder in Apotheken wird das ja auch gemacht, denen soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre Informationen dort in dieses System reinzutragen. Und auf der anderen Seite sind Gesundheitsämter, die Landesbehörden und das RKI, das sind Institutionen, die sich dann die Informationen rausholen. Das Ganze versuchen wir jetzt mal so ein bisschen technisch aufzudröseln. Der Input eben von Laboren, Arztpraxen und Apotheken, der geschieht über eine Schnittstelle, entweder auf der einen Seite oder über ein Meldeportal. Meldeportal heißt, wir haben eine Webseite und in diese Webseite kann man was eintragen. Fangen wir mal an mit den Schnittstellen von den Laboren. Da gibt's jetzt tatsächlich auch einen Wechsel zum 01.01.23, denn bisher gab's noch so einen Adapter, der dabei geholfen hat, diesen alten Standard LDT in HL7 FHIR umzuwandeln. Wir haben, glaube ich, irgendwann vor langer, langer Zeit mal über die XDT-Standardfamilie gesprochen und da war LDT eben auch ein Thema. Das sind Labordaten, die normalerweise innerhalb einer Arztpraxis oder innerhalb eines Arztpraxissystems verschickt werden und Labordaten werden eben über LDT verschickt.
Und wer der sich damit mal intensiver beschäftigt hat, der weiß, dass es kein besonders schöner Standard ist. Das ist eine Textdatei, die mehrere Zeilen hat. Jede einzelne Zeile besteht sozusagen aus einer Prüfziffer, einem entsprechenden Code, der angibt, um was es sich in der jeweiligen Zeile handelt und dann dem eigentlichen Wert. Das Ding ist relativ schnell zu erzeugen, aber unglaublich schwer zu parsen, zu kontrollieren auf Fehler, auf Inkonsistenzen. Und da macht es natürlich Sinn, wurde auch schon vor einiger Zeit angekündigt, dass man da an verschiedenen Stellen den Wechsel vollzieht auf einen Standard, der mehr Semantik integrieren kann, wie beispielsweise FHIR.
Genau, und bei LDT ist natürlich auch das Problem, dass das ausgelegt ist für sowas wie Natrium, Kalium, Calcium oder wegen mir noch Hämoglobin und sowas, aber nicht für so komplexe Geschichten wie, ich habe jetzt eine Titerbestimmung oder ich habe eine Infektionskrankheit und habe jetzt dort einen Erreger nachgewiesen. Dafür ist es nicht gedacht, aber es war halt bisher der Standard in Laborsystemen und um den Laborsystemherstellern die Möglichkeit zu geben, sich auf das neue System anzupassen, hat man eben in dieser Übergangsphase diesen Adapter bereitgestellt, der jetzt aber ausgelaufen und abgekündigt ist. Und jetzt gibt es dafür keine Unterstützung mehr und die Laborsysteme sind dazu aufgefordert, direkt den FHIR-Standard, den HL7-FHIR-Standard zu unterstützen. Dieser HL7-FHIR-Standard, der baut auf gewissen Profilen auf die werde ich jetzt aber nicht näher eingehen. Die enthalten eben alle wichtigen Informationen zu den Laborwerten. Der Adapter hatte auch die Aufgabe, sich zu authentifizieren und den Versand sicher zu gestalten, also verschlüsselt. Und es gab auch noch ein paar Audits und das wird jetzt alles von den Systemen selbst bereitgestellt. Gut, das war also die Labore, wie die ihre Daten in das DEMIS-System reinbringen. Jetzt neu über HL7 FHIR. Und die anderen Beteiligten, also die Arztpraxen, die Apotheken, aber auch die Krankenhäuser, die arbeiten über ein sogenanntes Portal. Und zwar gibt es dort Webseiten, wo man die Daten dann eintragen kann. Wie diese Webseiten generiert werden, ist auch noch ganz spannend. Da hat das Fraunhofer-Institut seine Finger mit im Spiel gehabt. Da komme ich später nochmal drauf zu. Wichtig jetzt an dieser Stelle, man bekommt eben über die Telematik-Infrastruktur eine Möglichkeit, über ein solches Portal Daten an DEMIS zu geben. Und die werden dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, medienbruchsfrei an die Gesundheitsämter weitergeleitet. Die Krankenhäuser sind da etwas anders aufgestellt, weil die es in Anführungszeichen nur mit einer SMCB-Karte zu tun haben und sich anders authentifizieren müssen, gibt es da noch so einen Komfort-Client, der aber dann letztendlich auch mit den Portalen kommuniziert. Also die müssen dann noch mit so einem Komfort-Client arbeiten. Diese Dinge können auch direkt in die Arztpraxis-Verwaltungssysteme oder in die Krankenhausinformationssysteme dann mit eingebunden werden. Und auf der anderen Seite lauscht dann ein zentraler Demis-Server, der hat verschiedene Aufgaben. Einmal Validierung, also sind die Daten korrekt, sind da Dupletten irgendwo. Es geht dann auch darum, diese Daten zu verschlüsseln für den Versand an die Gesundheitsämter. Und das ist dann noch etwas, was jetzt zur Pandemiebekämpfung ganz praktisch ist. Die Daten werden pseudonymisiert. Das heißt, man kann nicht mehr direkt ohne weiteres auf die Person zurückgreifen und damit ist dem Datenschutz ja auch Genüge getan, weil da natürlich sehr viele Institutionen auf diese Daten zugreifen wollen, zum Beispiel auch das RKI, und da ist diese Pseudonymisierung eben ganz praktisch. Und was dort auch passiert ist, dass diese Daten dann den richtigen Gesundheitsämtern zugewiesen werden können, sodass das richtige Gesundheitsamt dann auf die Daten zugreifen kann, denn nicht jedes Gesundheitsamt darf natürlich auf alle Daten zugreifen.
Jetzt hast du ganz oft die Daten gesagt, dann gehen wir doch mal im nächsten Schritt von der Kommunikation weiter zur Datenstruktur. Wir haben schon gesagt, auf FHIR-Basis, wie sieht diese Datenstruktur der DMIS-Daten aus? Was wird denn da durch die Gegend geschickt bzw. über das entsprechende Webportal erzeugt?
Also die Daten, die da rumgeschickt werden, sind auf FHIR-Basis. Das sind Profile, die extra für diesen Versand gemacht worden sind. Einzelne Ressourcen, die verschiedene Dinge enthalten, und sie sind nicht nur fokussiert auf SARS-CoV-2, sondern langfristig soll hier jede meldepflichtige Erkrankung mit aufgenommen werden. Und für jede meldepflichtige Erkrankung gibt es dann eben entsprechende Ressourcen zur Übertragung der Informationen. Eine Besonderheit, die jetzt hier noch zum Tragen kommt, ist, dass wir es relativ flexibel gestaltet haben. Und ich habe vorhin von den Webseiten, von dem Portal gesprochen. Und man könnte sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt eine zusätzliche Information brauche, was ja immer mal wieder vorkommt. Ich will zum Beispiel zusätzlich zu den bisherigen Daten vielleicht noch das Ausbruchsdatum wissen oder das Datum der letzten Symptome oder sowas. Und das war bisher noch nicht eben in der Spezifikation enthalten. Dann konnte man sich vielleicht bisher vorstellen, dann mussten alle Webformulare nochmal umstrukturiert werden und alles nochmal von Grund auf angepasst werden. Das ist jetzt aufgrund eines Projektes des Fraunhofer Institutes so automatisiert worden, dass man quasi nur die Profile anpasst und dann auf Basis dieser geänderten Profile sich die Webseiten automatisch anpassen. Also diese Generierung, die läuft über mehrere Schritte zur Entwicklungszeit und zur Laufzeit, und über diese Änderung an den Profilen werden dann letztendlich auch die Daten des Portals angepasst, sodass man die Änderung wirklich nur an einer Stelle vornehmen muss. Hat auch definitiv Vorteile und vermeidet auch Fehler der Versionierung. Und das Ganze ist deswegen auch möglich, weil es einen HL7 Common Terminology Service gibt. Das ist also ein Server, auf dem die Terminologien, die Klassifikationen und so weiter, die Codesysteme zur Verfügung stehen und abgerufen werden können. Und in dieser Kombination, also HL7 FHIR im Zusammenhang mit diesen Terminology Services, lassen sich dann eben diese Webseiten generieren und lässt sich dann sehr komfortabel die Daten eintragen. Jetzt haben wir die Daten quasi reingespielt in das System. Wir haben die Daten jetzt kurz beschrieben und das Abrufen der Daten, das erfolgt dann auf der einen Seite über die Gesundheitsämter. Da gibt es dann einen eigenen Importer für die Gesundheitsämter, den DEMIS-Importer. Und auch das RKI, das Robert-Koch-Institut, das kann pseudonymisierte Daten über ein DEMIS-Analyze-Tool abrufen. Genau, das ist so der grobe Überblick von den Prozessen, die die Daten in das System reinspielen und aus dem System rausziehen.
Und dann haben wir wieder unsere Pflicht erfüllt und ordentlich Werbung für das Thema Interoperabilität gemacht mit FHIR und den Common Terminology Services. Wird sich Christian auch wieder freuen, von dem ich gerade übrigens schöne Grüße in die Sendung bestellen soll. Er schreibt mir gerade, weil wir unsere DEMEA-Session, für die wir dann auch nochmal gerade Werbung machen können, zur Digitalstrategie gleich noch ein bisschen vorbereiten müssen. Also Grüße von Christian in die laufende Sendung rein und wir machen hier weiter mit dem Thema Roadmap. Wie geht's denn eigentlich weiter mit den nächsten Ausbaustufen von DEMIS?
Genau, also bisher war es ja so, dass man versucht hat, das Klein beginnen zu lassen. Man hat also nur die Gesundheitsämter und Labore als Player gehabt und hat sich fokussiert auf SARS-CoV-2. Und jetzt kommen immer mehr Player dazu. Also wie gesagt, ab jetzt, dem 01.01.23, ist es ausgerollt eigentlich für alle Player, also für Arztpraxen, für Apotheken und für die Krankenhäuser, die jetzt über die Telematik-Infrastruktur die Daten eintragen können. Und es wird nach und nach auch ausgerollt auf die gesamten anderen Erreger, also alle meldepflichtigen Erreger, zum Beispiel Masern oder Rotaviren, die sollen jetzt da noch mit reinkommen. Vorangetrieben wird auch das Thema SORMAS, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Das ist die Kontaktpersonen-Nachverfolgung oder das Kontaktpersonenmanagement, das auch in den Gesundheitsämtern läuft, und die Anbindung von SORMAS an DEMIS, die läuft jetzt auch weiter, und die Integration des Symptomtagebuchs, die ist auch noch weiterhin auf der Roadmap drauf. Gut, ich glaube, damit haben wir einen Überblick gegeben. Wir werden noch ganz viele Links mit reinstellen, sodass man sich das ein oder andere dann auch nochmal direkt vom RKI bzw. von der Gematik anschauen kann. Und wir hoffen, einen guten Überblick über das Thema DEMIS gegeben zu haben.
Hoffen aber gleichzeitig, dass wir es möglichst wenig brauchen und dass die Pandemie weiter abklingt und wir eigentlich eher weniger mit Pandemie und Erregern zu tun haben, aber wenn sie denn dann wiederkommen oder sich verbreiten, dann können wir hoffentlich demnächst schnell melden.
Das ist tatsächlich eine große Hoffnung. Gut, dann einen schönen Jahresbeginn für alle und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
eHealth Podcast.
Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
Vom Hoch- und Niederrhein.